voll schön, dass wir uns auch in diesem Jahr zu einer neuen Fempod-Folge sehen.
Ja, hallo auch von mir.
Hallo, ich freue mich auch.
Ich freue mich total auf das heutige Thema, denn es geht um Pornos und Sex.
Ja, genau. Und wir hatten die Idee, eigentlich so 3 Folgen rund um das Thema die Sexindustrie zu machen. Also quasi im weitesten Sinne so eine Folge zu Pornografie, also was wir heute machen, eine dann vielleicht zu Sexarbeit und eine dann auch so zu sowas wie Sexspielzeug oder beziehungsweise so die ganze Industrie rund um Sexspielzeug, Sexpuppen etc. Mal schauen, ob wir die Folgen dann vielleicht hintereinander machen oder im Laufe des Jahres jetzt. Aber heute geht es erstmal um Pornografie, genauer Pornofilme aus feministischen Perspektiven.
Ich dachte, ich steige mal mit ein paar Fakten ein. Also wie viele Menschen gucken denn überhaupt Pornos? Ich habe da ein paar Umfragen gefunden und da wurden immer nur Männer und Frauen befragt. Also man konnte kein drittes Geschlecht auswählen. Deshalb sind eben auch die Ergebnisse jetzt rein auf Männer und Frauen bezogen. Also ca. 96% der Männer schauen Pornos und ca. 79% der Frauen in Deutschland.
In Deutschland, okay. Mhm.
Und wenn wir jetzt noch bedenken, dass soziale Erwünschtheit bei solchen Befragungen ja auch immer eine Rolle spielt, vor allem bei solchen Themen, die dann mit starken gesellschaftlichen Tabus besetzt sind, dann kann man auf jeden Fall festhalten, so fast alle eigentlich in Deutschland gucken Pornos oder ein großer Teil. Und kein Wunder, dass Pornhub also auch zu den meistbesuchten Websites Deutschlands und auch weltweit gehört, sogar noch vor Netflix. Pornos sind also eine sehr alltägliche Medienpraxis und irgendwie auch Teil unserer Sexualität, würde ich sagen. Gleichzeitig sind Pornos aber auch ein großes Tabuthema und haben immer noch dieses Schmuddel-Image. Bei so einer weiteren Befragung von Frauen hat mehr als die Hälfte der regelmäßigen Pornoguckerinnen zum Beispiel angegeben, dass sie niemandem davon erzählen, auch nicht ihrer besten Freundin oder ihrem besten Freund. Und als Motiv, warum sie Pornos gucken, haben die meisten geantwortet, einfach weil sie Bock drauf haben und um ihre sexuellen Fantasien auszuleben.
Ich finde das auch total interessant, also wie unterschiedliche Menschen Porno konsumieren, weil es da ja auch so einen Forschungsgap gibt. Also nicht nur, dass andere Geschlechter nicht erfasst werden, sondern auch, dass es viel weniger Studien auch zu weiblichen KonsumentInnen und auch deren Konsumverhalten gibt. Und ich glaube, dass da bestimmt auch so gesellschaftliche Stereotype bei den Forschenden am Werk sind. So nach dem Motto, Frauen gucken sowas eh nicht, dann braucht man die gar nicht erst zu befragen. Mhm. Oder auch, glaube ich, so Stereotype, dass Frauen auch irgendwie eine andere, im Sinne von, weiß ich nicht, reinere oder empfindsamere Sexualität hätten. Und gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, was du ja auch gesagt hast mit dieser sozialen Erwünschtheit oder dass Frauen niemandem davon erzählen, dass ja auch die nach außen getragene Haltung zu Porno, jetzt unabhängig vom tatsächlichen Konsum, kann man ja auch als eine Art von Doing Gender verstehen. Also, dass indem Frauen sich zum Beispiel so geben, als ob sie keine Pornos gucken würden, eben ihrer Rolle, ihrer heterosexuellen Rolle entsprechen und Männer hingegen das leichter zugeben können, weil es irgendwie auch männlich ist. So Männer gucken eh alle Pornos, das sind einfach visuelle Typen versus Frauen brauchen dann vielleicht eher Texte, die die Fantasie anregen oder so.
Und auch so dieses aktiv-passiv, ja, dass stimmt, Männer sehr aktiv sind in der Sexualität.
Und sexuell generell auch, bei Frauen wird es ja abgesprochen auch.
Ja, und auch so vielleicht ein bisschen wohlwollender betrachtet wird, so Guys will be Guys oder so. Natürlich gucken Männer Pornos. Ich fand es ganz spannend. Ich habe eine Studie gefunden, in der so die Einstellung zu Pornografie von jungen Frauen, also zwischen 16 und 28, in so einem Online-Forum erfasst wurde. Und dort hat sich dann so ein, finde ich, recht differenziertes Bild gezeigt, wie diese Frauen oder jungen Frauen zu Pornos stehen. Und zwar gab es da irgendwie dann 7 Kategorien, die sozusagen sich rausdifferenzieren ließen. Und zwar gibt es eben welche, die dem mit Wohlwollen gegenüberstehen und auch dann so Gefühle von Erregung beschrieben haben. Dann gab es welche, die so eine generelle Abneigung gegen Pornos geäußert haben, also das irgendwie eklig und abstoßend fanden. Dann gab es die Abneigung gegen Konkretes, also dass bestimmte Sachen an Pornos nicht gemocht wurden. Eine Pragmatik, das fand ich auch ganz witzig, also so ein Gefühl von, naja, ich nutze das halt sehr gezielt, um mich zu befriedigen oder das gibt's halt, damit kann ich leben.
So ein Instrument irgendwie.
Genau, dann gab es noch so eine Neugierde, wo die Mädchen dann eher geschrieben haben, so, es macht mich jetzt nicht unbedingt an, aber ich find's spannend und ich gucke mir gerne an, was es so gibt oder informiere mich darüber, wie vielleicht auch andere Menschen Sex haben. Dann gab es so ein Desinteresse, also jetzt ohne besondere Ablehnung, einfach nur so, habe ich jetzt noch nie geguckt oder habe kein Interesse dran, kein Verlangen danach. Und dann noch Ambivalenz, also sowas wie, ich finde es schon irgendwie erregend, aber ich schäme mich auch, wenn ich es geguckt habe. Oder mein Freund will das gucken, irgendwie finde ich es aufregend, aber ich habe auch Angst, dass ich dann bestimmte Dinge machen muss oder so. Genau, das fand ich irgendwie nochmal interessant, das einfach so, ja, sich irgendwie ein bisschen differenzierter anzugucken, als einfach nur ja oder nein oder Pornos sind entweder ekelhaft oder total heiß, sondern einfach irgendwie ja, so ein Spektrum abzubilden.
Ja, ja, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ganz grundsätzlich, also was wir hier jetzt vor allem in dieser Folge auch mit Pornografie meinen, also das sind halt fiktionale Filme, in denen halt sexuelle Praktiken von den DarstellerInnen tatsächlich so durchgeführt werden. Und diese sexuellen Praktiken werden dann gefilmt. Und dabei handelt es sich oder sollte es sich um erwachsene Menschen handeln, die das freiwillig machen und ja dafür natürlich auch bezahlt werden. Und alles sozusagen, was nicht so ist, also wenn es zum Beispiel nicht eben auf einer freiwilligen Teilnahme basiert und so, das wäre dann natürlich alles illegal. Also wir wollen auch an dieser Stelle jetzt ganz klarstellen, also wenn wir hier jetzt über Pornofilme sprechen, dann sprechen wir eben nicht über zum Beispiel Kinderpornografie. Das ist einfach eine kriminelle Tat und soll auch kriminell bleiben. Wir sprechen auch nicht über sowas wie so Menschenhandel oder Missbrauch. Also unter Missbrauch würde zum Beispiel dann halt geheimes Filmen von Leuten irgendwie fallen. Und na klar, irgendwie findet man auf vielen Pornoforen solche Filme auch, die halt nicht sozusagen so dargestellt sind, sondern tatsächlich das sind. Und das ist halt kriminalisiert und soll auch so sein, sondern wir wollen heute tatsächlich über so Pornofilme wirklich reden, wo halt, ja, Leute, die gedreht haben, die gescriptet haben und wo Menschen halt sexuelle Praktiken sozusagen darstellen. Und genau, laut der Pornoregisseurin Paulita Pappel gelten eben in der Pornoindustrie wirklich bestimmte Regeln, wie beispielsweise eben, dass die Darstellerinnen oder Innen über das Skript aufgeklärt werden, also was sozusagen an dem Drehtag alles passiert. Alle DarstellerInnen müssen sich sozusagen auf die gängigen Krankheiten auch testen lassen. Es werden Verträge unterschrieben und die Sexpraktiken werden vorbearbeitet. Zumindest wäre das natürlich jetzt auch eine Voraussetzung für, ich sag mal, gute Arbeitsbedingungen in der Pornoindustrie. Ob das denn wirklich so passiert auf jedem Set, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich könnte davon ausgehen, dass es vielleicht in Deutschland schon so reguliert ist, aber keine Ahnung. Aber das ist jetzt tatsächlich so hier am Anfang so ein bisschen, glaube ich, so eine Eingrenzung des Themas, weil wir eben hier jetzt ja dezidiert nicht über diese Missbrauchsfälle unbedingt reden wollen in dieser Folge, weil das auch den Rahmen vielleicht etwas sprengen würde.
Ja, und weil es einfach eine andere Kategorie ist.
Genau. Also das vielleicht jetzt nochmal so am Anfang als so eine Definition hier zu dem, was wir besprechen wollen.
Das finde ich auf jeden Fall einen wichtigen Punkt, den auch Madita Oeming in ihrem neuen Buch Porno, eine unverschämte Analyse anspricht. Also sie forscht zum Thema Porno und sagt eben zu dem Begriff in Anführungsstrichen Kinderpornografie auch, dass dieser Begriff eigentlich total verharmlosend ist, weil der suggeriert, dass es eine bestimmte Pornokategorie sei, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Milfporn oder irgendwas anderes. Also es reiht sich so ein in diese Pornokategorien.
Sollen wir vielleicht an dieser Stelle öffnen, was Milfporn ist? Also Mother I'd Like to Fuck ist...
Ja.
Ja, genau.
Okay. Das hast du ja damit gemacht.
Genau, also für alle, die das noch nicht wussten.
Ja, stimmt. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie meinte, wir sollten diesen Begriff lieber hinter uns lassen und dann wirklich einfach von Missbrauch sprechen und nicht das so verharmlosen mit Kinderpornografie. Mhm. Und ich wollte jetzt aber auch nochmal die Definition des Bundesgerichtshofs zu Pornos so dagegen stellen, also die ist von 2014 und die lautet, Pornografie ist die Vermittlung sexueller Inhalte, die ausschließlich oder überwiegend auf die Erregung eines sexuellen Reizes beim Betrachter abzielt und dabei die im Einklang mit allgemeinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen gezogenen Grenzen des sexuellen Anstandes überschreitet.
Mhm. Okay.
Was ist mit Sexszenen in Filmen?
Genau, die sind scheinbar anständig.
Okay, das ist dann keine Pornografie.
Das ist dann
Pornografie. Aber ist es, weil die da Schauspielerinnen am Set keinen echten Sex, was auch immer das jetzt bedeutet, miteinander haben?
Ich weiß nicht genau, ob
das der Unterschied ist. Ich glaube, dass wahrscheinlich bei einem Film, ja, der Film sozusagen noch mehr Interessen hat, außer nur die Erregung dieses sexuellen Reizes, oder?
Das ist aber es geht auf jeden Fall auch über diese Grenze des Anstandes.
Genau, aber ist das dann auch definiert, was das dann, also was unser allgemeiner sexueller Anstand ist? Ich wurde jetzt noch nie vom Bundesgerichtshof darüber informiert,
wie sozusagen. Nee, das ist dann wahrscheinlich die Interpretationssache.
Weil ich meine, Sexszenen bei Filmen können ja auch durchaus erregend sein.
Mhm.
Auch wenn ja, das total. Jetzt per Definition kein Pornofilm ist.
Aber die sind dann eben kein Porno, weil sie den gewissen Anstand noch
haben.
Also so würde ich das interpretieren.
Die sind also anständig. Die darf man gucken.
Also ich finde, diese Definition spricht wirklich auch Bände, was irgendwie unser gesellschaftliches Verhältnis zu Sex angeht. Der Begriff sexueller Anstand, das finde ich schon irgendwie total komisch. Und es klingt für mich nach den 50ern.
Ja, sehr altmodisch.
Und Oeming, also die Autorin, die ich eben schon angesprochen hatte, hat auf jeden Fall auch eine These dazu. Also sie meint, dass wir überhaupt von Pornos in so einem krassen Gegensatz zu anderen Filmen oder Darstellungen sprechen, macht eigentlich deutlich, dass es da ein gesellschaftliches Bedürfnis gibt, ganz explizite Darstellungen von Sex in irgendeiner Form anders zu behandeln. Also es muss eine andere Kategorie sein. Und in dieser Unterscheidung steckt auch bereits ein Werturteil drin. Also man mit Porno meint man eigentlich immer sowas
Unanständiges.
Verruchtes,
ja.
Genau. Und auch was Schmuddeliges auf jeden Fall. Und es ist auch ein bisschen peinlich, das zu gucken und so.
Und was vielleicht auch nie so, keine Ahnung, eine Kunst sein kann oder zum gesellschaftlichen, irgendwie kulturellen Kapital gehört oder so.
Also tatsächlich hat sie sogar ein ganzes Kapitel zu Kunst und Pornografie, zu diesem, wie das sich zueinander verhält, weil es gibt ja Pornofilmfestivals und sowas. Und da wird dann tatsächlich auch die Filmart, das Filmische, das Ästhetische am Porno auch bewertet. Also auch mega spannend. Und diese Differenz zwischen jetzt irgendwelchen Filmen und Porno, die ist natürlich, wie wir ja eben gesagt haben, auch nie festgeschrieben. Das verändert sich mit der Gesellschaft mit. Und das wird irgendwie ganz anschaulich in ihrem Buch, wo sie von Pompeji erzählt und dort so die Artefakten und ja, Wandmalereien dort beschreibt in der Stadt. Die wurden ja dann im 19. Jahrhundert quasi entdeckt. Und die Personen waren total überfordert zu dieser Zeit, das alles zu sehen. Und waren wirklich so ein bisschen, oh mein Gott, was haben hier für Menschen gelebt? So die ganze Stadt ist vollgemalt mit Sex und so. Und waren auch so überfordert, dass die das jetzt auch erstmal der Öffentlichkeit gar nicht zugänglich gemacht haben. Und das fand ich irgendwie ganz cool, so zu sehen, wie das dann clashen kann einfach und wie sich diese Grenze, was ist anständig, was nicht oder wie gehen wir mit Sex um in einer Gesellschaft, wie sich das eben verändert.
Mhm. Dasselbe stand ja auch, oder wolltest du zuerst?
Ich wollte nur nochmal sagen, zuvorhin, wo wir darüber gesprochen haben, dass es so einen Forschungsgap gibt, dass es ja auch nochmal deutlich macht, dass Forschung ja oft auch nicht neutral ist, sondern dass eben Forschende auch bestimmte Annahmen haben oder dann in dem Fall Hemmungen haben, auch irgendwas zu berichten, was sie vielleicht rausgefunden haben.
Geil, irgendwie das zu sehen, wenn da halt so diese Archäologen oder was auch immer so.
Ganz rot.
Also, hui, was ist denn das jetzt da? Dieser Riesenpenis.
Ja, genau.
Aber genau, also das selber stand doch auch so ein bisschen in dem Buch zu der Kulturgeschichte der Vulva drin. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie das Buch heißt, aber wir haben in ein paar anderen Folgen das auch mal erwähnt, dass halt in Europa zum Beispiel auch so Vulven früher im öffentlichen Raum zu sehen waren. Jetzt nicht unbedingt immer in so einem explizit sexuellen Kontext, aber trotzdem. Und ja, dass das halt schon auch durch das Christentum einfach dann tabuisiert wurde und so ein bisschen verschwunden ist. Aber um nochmal zurückzukommen auf das Thema Pornografie und halt eben Feminismus. Also das ist halt auf jeden Fall ein sehr umstrittenes Thema gewesen und ist es eigentlich immer noch, also auch innerhalb so den feministischen Diskursen. Und da habe ich so ein Essay von der feministischen Philosophin Amiya Srinivasan gelesen, wo sie auch so die verschiedenen Aspekte der sogenannten Sexkriege, nennt man das im Feminismus, also The Great Sex Wars, da geht es halt eben um Pornografie und dann um das Thema Sexarbeit. Die hat sie halt sehr gut in ihrem Essay Talking About Porn to My Students dargestellt, weil Pornografie ist seit den 60ern, würde ich sagen, so vor allem in der Frauenbewegung sozusagen thematisiert worden. Und also in den USA, und da gab es dann halt schon sehr früh so zwei Lager, sag ich mal. Also es gab so die Anti-Sex- bzw. die Anti-Porn-Seite, zu dem insbesondere Personen wie Andrea Dworkin und andere so RadikalfeministInnen gehörten. Und laut ihnen ist wirklich so, und das ist jetzt ein direktes Zitat, Pornografie ist die Theorie und Vergewaltigung ist die Praxis des Patriarchats. Also das ist eine ziemlich wirklich krasse These. Und also Pornografie ist also einfach immer nur misogyn und es handelt sich immer nur um eine Erniedrigung der Frauen durch den Mann. Und dann gab es aber schon auch in den 60ern die eher so Pro-Sex, Pro-Porno-Seite, aus der dann halt später sowas wie diese Sex-Positivity-Movement dann entstanden ist.
Mhm. Ja, und in Deutschland war ja die Anti-Porno-Bewegung auch ziemlich groß im Zweite Welle-Feminismus. Dann wieder mal natürlich ein bisschen später als in den USA, aber zum Beispiel in den 80ern gab es ja von Alice Schwarzer und ihrer Zeitschrift Emma die große Porno-Kampagne. Und das wusste ich gar nicht, ich habe da ein bisschen recherchiert zu. Sie haben auch 1988 einen Gesetzesentwurf zu einem strengeren Pornogesetz vorgelegt, in dem Pornografie, also was nach deren Definition eben auch immer die Verknüpfung von Sexualität mit der Erniedrigung von Frauen oder Gewalt war, genau, dass das eben strenger reglementiert werden soll. Und es gab damals wohl sogar irgendwie ein paar Treffen mit der SPD, die damals in der Opposition waren, aber irgendwie wurde es dann doch nicht weiter verfolgt, worüber Alice Schwarzer sich dann sehr aufgeregt hat.
Und weil du Schwarzer auch gerade schon ansprichst, diese Anti-Porno-Bewegung hatte oft auch damals schon was so ziemlich Binäres und auch ziemlich Heterosexuelles. Zum Beispiel beschreibt Madita Oeming, dass in den 80ern ja total viel Schwulenpornos auch aufkam und richtig floriert sind und dass das in den Debatten so gar nicht vorkam. Also man hat sich dann so komplett auf den heterosexuellen Sex oder Porno irgendwie fokussiert. Und auch in lesbischen Kreisen gab es wohl viele Anhängerinnen von SM-Pornos, also so sadomasochistischen Pornos, wo es quasi Machtgefälle irgendwie dargestellt wird. Und diese Personen hat man sogar aufgrund dieser Vorliebe dann vom Patriarchat so verblendet bezeichnet und hat halt gesagt, die sind, wie sagt man das?
Brainwashed vom Patriarchat.
Und wissen gar nicht, dass sie unterdrückt sind und können so nicht ernst genommen
werden. Und reproduzieren das total. Ja. Und genau, und generell wurde Sexualität eben sehr krass so in weiblich und männlich eingeteilt, was wir ja eben auch schon angesprochen hatten. Mhm. Das eine eher passiv und rein und das andere eben so aggressiv und aktiv. Und das ging teilweise so weit, dass jede Form der Penetration, also eigentlich jede Form von so ganz klassischem heterosexuellem Sex, als was Männliches und Patriarchales gesehen wurde und dass Frauen so eben gar keinen Sex haben sollen. Und jetzt in Bezug auf Penetration finde ich zum Beispiel den Ansatz von Bini Adamczak viel besser, die den Begriff Zirklusion geprägt hat, was so im Prinzip den gleichen Akt aus der anderen Perspektive beschreibt, nämlich aus der Person. Das heißt nämlich umschließen oder umstülpen aus der Person, in deren Körper eingedrungen wird. Und damit soll eben auch diese Seite so ein bisschen aktiv gemacht werden, dass es eben nicht nur ein passives Loch ist, das penetriert wird, sondern man kann ja auch aktiv umschließen sozusagen. Mhm. Das finde ich irgendwie viel sympathischer. Mhm.
Ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass diese ganze Diskussion damals einfach auch wahnsinnig moralisch aufgeheizt war. Also sowohl dieses, ne, die Frauen, die dann auf Pornos stehen, sind irgendwie Opfer des Patriarchats oder auch dann genau keine Penetration mehr zu haben oder aus Prinzip lesbisch werden zu sollen. Mhm. Das sind ja irgendwie alles so moralische Anforderungen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass die auch aus so einer, ja, vielleicht auch irgendwie aus einer Angst oder aus einer Panik hervorgegangen sind, weil ich auch nochmal dann zu den Argumenten von Schwarzer ein bisschen recherchiert habe, weil sie sich ganz viel auf also vor allem einen Neurologen bezogen hat, der angeblich irgendwie Studien durchgeführt hat und vor einer ganz massiven Verrohung der Jugendlichen durch Pornokonsum gewarnt hat. Und spannenderweise lassen sich die Aussagen aber nirgends finden. Also ich habe wirklich versucht, also der hat schon, so dieser Ellert hieß, dieser Neurologe, der hat schon irgendwie Studien zu Pornografie durchgeführt, aber auch nie das so ausgesprochen. Und es lassen sich einfach diese Zitate, die sie nutzt, nirgends finden. Also es haben auch andere Journalistinnen schon sich die Mühe gemacht und so das durchschlagende Feedback war, irgendwie sind die Argumente von Schwarzer nicht wirklich haltbar.
Vielleicht noch ein Wort dazu. Also da muss man auch wirklich sich Studien teilweise ganz genau angucken, weil in dem Buch beschreibt Madita Oeming auch so eine Studie, wo man geguckt hat, wie viel Pornos enthalten denn Gewalt. Und dann kam raus, okay, 80% der Pornos enthalten Gewalt. Und dann musste man aber mal schauen, was bedeutet Gewalt für die Studiendurchführer. Und es war dann zum Beispiel ein Klaps auf den Hintern, wurde als Gewalt gewertet. Und da würden ja wahrscheinlich viele von uns sagen, das ist keine Gewalt.
Ja, also, ja, genau. Also man könnte ja um eben nochmal weiter an Alice Schwarzer rumzureiten sozusagen. Also man könnte ja auch wirklich argumentieren, dass es vielleicht gerade in patriarchalen Kontexten... Okay, die Katzen sind drin.
Egal.
Und wie sie so reinkommen, so ganz selbstbewusst, cool. Erst noch so panisch.
Ich will auch was sagen. So,
ja, ich bin hier. Get genau.
Over it. Und jetzt geht er wieder raus.
Katzen halten. Jetzt kommt der andere. Ja, also für mich hat das tatsächlich alles, vor allem diese eher radikal-feministische extreme Haltung, so ein Geschmäckle von dieser guten alten Madonna-Hure-Haltung eigentlich, aber in so einem feministischen Mantel. Also für mich hat es wirklich, was du auch, Valerie, vorhin angedeutet hast, so was sehr moralisch Aufgeladenes. Also um eine gute Feministin zu sein, musst du halt einerseits sexuell emanzipiert sein, irgendwie, aber das darfst dann doch nicht auf irgendwie, keine Ahnung, so heavy stuff stehen, sonst bist du dann halt irgendwie eine schlechte, patriarchale, unterworfene Frau oder so.
Mhm.
Also, keine Ahnung, du darfst dich nicht penetrieren lassen, musst aber trotzdem sexuell emanzipiert sein. Also, irgendwie widersprüchlich. Aber auch nochmal in diesem Kontext total spannend. Also, einige Radikalfeministinnen, wie eben Beispiel Dworkin, die haben dann wirklich später mit Ronald Reagans republikanischer Regierung zusammengearbeitet, um einen Gesetzesentwurf durchzubekommen zur kompletten Illegalisierung der Pornografie. Also nicht nur Filme, sondern auch Bilder, Magazine und Literatur. Und also, keine Ahnung, vor diesem Hintergrund kann man schon auch ein bisschen sehen, wie das manchmal so umschwappt, dass man halt so total so eine radikale feministische Haltung hat, die ja an sich eigentlich auch total auch antikapitalistisch ist und so. Aber dann das dann schwappt in so einen total konservativen, in so eine konservative Praxis einfach um.
Und auch in eine bevormundende Praxis.
Genau.
Und das finde ich auch besonders zynisch, weil Reagan ja immer noch von Konservativen gefeiert wird. Unter anderem dafür, dass er den Sozialstaat massiv zurückgefahren hat und irgendwie Rüstungsausgaben drastisch erhöht hat. Und für Frauenrechte oder wirklich Gewalt an Frauen hat er sich ja nicht eingesetzt, sondern er war einfach gegen Pornos.
Genau. Vielleicht um nochmal jetzt so ein bisschen diese Pro-Sex- und Pro-Porno-Seite auch, aus der ja diese Sex-Positivity-Movement vielleicht auch so ein bisschen entstanden ist, hier kritisch zu beleuchten. Also laut Srinivasan ist halt da wiederum ein Problem, dass es halt andererseits schon noch diesen feministischen Kritikpunkt übersieht, dass wir halt eben noch nicht in einer Welt und Kultur leben, wo jeder wirklich frei entscheiden kann oder darf, auf welche Art und Weise er oder sie mit wem Sex haben kann. Also Slut-Shaming, sexuelle Gewalt und Rape-Culture vor allem sind halt noch schon sehr stark, auch in der Pornoindustrie und in den Filmen vorhanden, weil ja die in den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen trotzdem auch eingebettet sind. Und weil diese eben halt auch Produkte der aktuellen Massenkultur, sage ich mal, sind. Und laut Srinivasan ließe dann halt diese ultimative Pro-Seite sozusagen diesen, ich sag mal, älteren revolutionären Punkt des Feminismus oder kritischen Kapitalismus und patriarchatskritischen Punkt aus den Augen, dass halt sowas wie wiederum so Emanzipation der Sexualität ja schon auch so eine grundsätzliche gesellschaftliche Transformation irgendwie jeglicher Art und von Produktionsverhältnissen und bla 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 eigentlich halt bedarf. Und vor dem Hintergrund kann man, finde ich, jetzt auch nicht so den Punkt bringen, so Pornografie ist halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein...
Nur super oder
halt voll befreit von allen Machtverhältnissen. Also das wäre dann natürlich auch ein bisschen eine verkürzte These. Und dann sagt Srinivasan, dass halt so diese absolute Pro-Seite irgendwie das auch aus den Augen lässt sozusagen, dass halt Mainstream-Pornos schon auch so einen Einfluss haben auf quasi, was normaler Sex ist und die Reproduktion von quasi heteronormativen Sexpraktiken bei dann halt den KonsumerInnen von Pornografie außer Acht lässt. Sie bezieht sich da halt schon auch auf zahlreiche, so vor allem eher qualitative Studien und auch Umfragen, also Interviews zum Beispiel und auch Umfragen, denen zufolge zum Beispiel so Jungs im Alter von 14 bis 18 Jahren Pornos neben Entertainment hauptsächlich zum Übersex-Lernen gucken. Und Mädchen im selben Alter wiederum schon auch stärker eine Unterscheidung zwischen, das ist jetzt ein fiktionaler Film
und irgendwie der sogenannten Realität ziehen, also das eben nicht gucken, um halt irgendwas zu lernen und sich aber dann halt auch laut diesen Interviews stark von ihren männlichen, so ich sag mal Altersgenossen, unter Druck gesetzt dann auch fühlen, so zu sein wie eben diese Frauen in den Mainstream-Pornos und dann halt auch irgendwelche Sexpraktiken mögen sollten, die am eben häufigsten gezeigt werden in so Pornofilmen. Gleichzeitig zitiert Srinivasan aber auch Studien, denen zufolge Jugendliche, insbesondere junge Frauen, heutzutage durch das Internet auch schon besser aufgeklärt sind, zu erkennen, zum Beispiel, was halt irgendwie sexuelle Nötigung oder halt irgendwie wirklich so Erniedrigung ist, beziehungsweise halt wirklich, dass die Jugendlichen heutzutage auch ziemlich woke sind sozusagen und halt schon vor allem junge Frauen stärker als vielleicht Generationen davor auch irgendwie wissen, was selbstbestimmte Sexualität und Konsens ist. Also da scheint schon irgendwie so ein Aufbruch zu sein, aber ich finde halt so diese Wirkung von Pornografie auf so die KonsumentInnen ist schon auch ein Punkt, der sozusagen auch von, ich sag mal, von unserer Seite irgendwie aufgegriffen werden sollte und nicht nur den Konservativen überlassen werden.
Das merkt man ja, finde ich, diesen Einfluss vielleicht auch an der Zunahme von Schönheitsoperationen oder gerade auch Operationen an den Vulva-Lippen, die dann vielleicht irgendwie, wo man jetzt einfach dann auch durch zum Beispiel Pornografie vielleicht eine sehr bestimmte Vorstellung davon so hat, wie die auszusehen haben, wo früher vielleicht einfach die Leute auch weniger Ahnung hatten, wie die Vulven von anderen aussehen und jetzt vielleicht eine spezifische Auswahl von Bildern zu sehen bekommen.
Genau, also ich glaube, das darf man schon auch nicht aus den Augen lassen, gerade wenn man über Pornografie oder überhaupt über Filmindustrie aus feministischen Perspektiven.
Ich glaube, das wäre immer mein Punkt, dass es wichtig wäre, dass all diese Kritikpunkte, dass man die halt nicht immer nur beim Porno rauslässt, sondern dass man sich dann auch so vermeintlich harmlose Komödien mal anschauen müsste und da halt auch guckt, was für normierende, vielleicht sexistische Praktiken werden da die ganze Zeit reproduziert und beeinflussen uns. Zu den Vulva-Lippen gibt es tatsächlich auch ein Kapitel in dem Buch, wo sie das aber so ein bisschen umdreht und eher meint, okay, die Vulva gibt es in der Öffentlichkeit einfach gar nicht, nirgendwo. Die ist nirgendwo zu sehen. Der einzige Ort, wo eine Vulva da sein darf und sichtbar gemacht wird, ist der Porno. Und ich glaube, es gibt dazu keine Studie und keine Auswertung, aber sie meint, dass sie, weil sie ja sehr viele Pornos geguckt hat, dass sie da extrem krasse Diversität gesehen hat.
Okay. Ja.
Also, dass es schon auf jeden Fall die Tendenz gibt, dass normschöne Personen im Porno sind und vor allem auch viele weiße Personen. Aber zumindest was Genitalien angeht, was weibliche Genitalien angeht, dass da eine relativ große Diversität da ist. Aber ich finde es interessant, wenn Jugendliche sich tatsächlich Pornos anschauen, um was zu lernen, weil das ja offensichtlich auch zeigt, dass man nirgendwo sonst so richtig was darüber lernt. Also in der Schule, wir wissen, es kommt einfach viel zu kurz. Und ich fände es irgendwie voll cool, wenn es sowas geben würde, wie dass zum Beispiel eine Organisation, keine Ahnung, Pro Familia, von außen kommt. Also nicht an der Schule halt das gemacht wird, sondern lieber in einer guten Institution, die sich damit auskennt, ein bisschen unabhängig irgendwie von LehrerInnen ist und einfach mal so, ja, auch über Sexpraktiken aufklärt oder sowas zeigt oder, na, all diese Sachen, die man halt nicht weiß, wo man sich mit Freunden abgesprochen hat oder Bravo lesen musste.
Ja,
ja, wie soll man es halt sonst lernen, wenn es überhaupt keine Kultur dazu gibt in der Gesellschaft?
Das finde ich auch. Und ich hätte, glaube ich, auch ungern mit LehrerInnen solche Themen besprechen wollen und finde eben auch sexuelle Bildung und Aufklärung total wichtig, weil Kinder und Jugendliche halt einfach durch erhöhten Medienkonsum, jetzt egal in welcher Form, nicht nur Pornos, sondern auch irgendwie, was man halt so googeln kann oder was man auch vielleicht für Tipps von anderen findet, einfach vielleicht schon früh auch mit explizit sexuellen Inhalten in Kontakt kommen und manchmal ja auch unfreiwillig oder im Rahmen von Mutproben oder so. Und es bestimmt gut wäre, wenn sie diese Erlebnisse mit jemandem besprechen könnten, der vielleicht jetzt auch nicht die Eltern ist, aber eben auch ohne ihnen eine bestimmte Bewertung davon aufzudrängen, also ohne zu sagen, das müsst ihr jetzt eklig und schlecht finden oder das ist für euer Alter nichts, weil es ist, glaube ich, einfach naiv zu denken, man könnte das irgendwie vor Kindern und Jugendlichen geheim halten. Und ein bisschen finde ich es auch manchmal so, auch da wieder so aufgeladen, weil ich meine, ganz früher, als zum Beispiel Leute noch viel kleinere Wohnungen hatten, sind Kinder auch mit Sexualität in Kontakt gekommen und zwar viel unmittelbarer. Da hatten die Eltern dann vielleicht hinter so einem Vorhang Sex, während die Kinder mit im Raum waren und Ja, also genau, ich finde, da sollte man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
Und ich meine, ich finde es ja auch an sich nichts Schlimmes, Kinder und Jugendliche schon mit sexuellen Inhalten zu konfrontieren, aber halt sozusagen, man soll sie ja eben auch nicht davor schützen. Sexualität sollte doch nichts sein, wovor man Menschen schützen
eben
sollte. So, also das ist ja generell halt so eine total komische
Haltung. Vor allem, weil zum Beispiel Masturbation hat ja kein Alter, wo es anfängt. Ja. Also es gibt ja Studien zu Föten, dass die im Mutterleib masturbieren.
Ja.
Und also Menschen sind von Anfang an irgendwie sexuell. Es gibt ja nicht sowas wie eine Frühsexualisierung. Mhm. Das ist ja so ein rechter Kampfbegriff.
Mhm. Ja.
Und deshalb wäre das halt voll gut, wenn wir daraus nicht so ein krasses Tabu machen, sondern einen anderen Umgang damit irgendwie finden.
Und ich finde halt an dieser Stelle nochmal das ganz gut, was diese Paulita Pappel in einer Podcast-Folge von Ist das normal? Das verlinken wir dann auch in den Shownotes. Mhm. Dann auch sagt so, das ist andererseits aber auch nicht die Aufgabe von Pornografie, Jugendliche über Sexualität zu bilden. So, und aber man kann auch wirklich sagen, so, Pornografie ist auch nicht der Ursprung sozusagen von patriarchalen Verhältnissen, so wie es diese ganz extrem radikal-feministischen Ansätze auch gesehen haben. Und gleichzeitig kann man aber eben auch gerade ähnlich wie, was ihr schon gesagt habt, so sagen, so genau, es bedarf an Bildung und irgendwie pornographic literacy sozusagen. Also, dass man dann halt so diese Inhalte irgendwie so für sich auch besser einschätzen kann. Weil ich glaube, das wäre auch ehrlich gesagt voll wichtig, damit man überhaupt dann halt für sich auch anfangen kann zu überlegen, so was gefällt mir überhaupt, was mag ich? So ein bisschen befreiter auch von diesem Schmuddelgedanken und diesem moralischen Aufladung. Gleichzeitig, aber wenn wir nochmal so das so in so einem explizit feministischen Rahmen nochmal behalten wollen, könnte man, finde ich, schon noch aber festhalten, dass genau wir in einer Gesellschaft eben leben, die durch patriarchale Verhältnisse und zum Beispiel Rape Culture und so normierende Körper und irgendwie normierende Sexpraktiken halt geprägt ist und das halt schon auch eben häufig in Pornos natürlich reproduziert wird. Aber dass eben so Verbote und Zensur da halt nichts helfen. Also irgendwie sowas. Und ich meine, gleichzeitig ist es ja andererseits schon auch vielleicht so ein Realm, wo man halt sexuellen Lüsten und Fantasien freien Lauf lassen kann und sich vielleicht da auch ausprobieren kann. Aber selbst die sind ja nie so komplett individuell. Also wir haben ja, also ne, die sind ja auch immer irgendwie schon kollektiv geteilte Fantasien.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man auf jeden Fall festhält, Pornografie ist davon nicht unabhängig, sondern ein Produkt unserer Gesellschaft, ganz klar. Und in irgendeiner Form hängt es natürlich mit Patriarchat und Rape Culture auch zusammen, so wie alles andere auch. Und es macht, kann halt eben dann auch passieren oder ist so, dass halt viele Menschen und auch Frauen zum Beispiel auch auf sowas wie Rape Play stehen, also auf solche konsensualen Darstellungen von Rape, aber natürlich nicht echte Vergewaltigung, sondern eben fiktiv. Und das ist aber auch nichts Schlimmes und man ist nicht weniger Feministin, wenn man davon halt angeturnt wird. Und das finde ich auch generell so ein bisschen, oder finde ich wichtig festzuhalten, also Kink-Shaming geht halt irgendwie gar nicht. Also man kann da in erster Linie nichts dafür, was einen anturnt und solange das immer Konsens hat, was man alles macht und niemanden nachhaltig schädigt, gibt es da nichts zu schämen.
Ich finde auch nicht, dass einzelne Menschen oder deren Kinks geschämt werden sollten. Ich finde Kinks erstmal neutral. Ich finde, die sind jetzt weder besonders gut noch besonders schlecht. Aber irgendwie merke ich schon, dass auch so ein bisschen mein feministisches Herz blutet, wenn ich so Titel wie Zerstörung der Arschlöcher, hässliche Schlampe wird zerstört, wimmernde Hure wird in alle Löcher gefickt. Das lässt mich jetzt nicht kalt, vor allem nicht, wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht Frauen das gucken, aber wenn ich mir vorstelle, dass es Typen gibt, die das geil finden, das macht mir irgendwie schon was aus. Und deswegen finde ich schon, dass es auch ein feministisch relevantes Thema sein kann, die gesellschaftliche Stellung von Frauen auch in Pornos zu beobachten und zu kritisieren, so wie eben in anderen Medien auch. Und was ich noch interessant fand, ist irgendwie so vielleicht als Side-Fact, dass es auch kulturelle Unterschiede bezüglich Pornokonsum scheinbar zwischen verschiedenen Ländern gibt. Zumindest habe ich mir mal von Pornhub die Jahresauswertung von 2022 angeguckt. Und da fand ich es irgendwie spannend, dass anscheinend Deutsche vor allem auf deutsche Pornos stehen und irgendwie nach dieser Kategorie besonders häufig suchen. Und anal und lesbisch war auch in Deutschland ziemlich gefragt. Und in anderen Ländern waren aber andere Sachen in den Top 5. In Kanada zum Beispiel scheinen viel mehr Leute oder viel mehr UserInnen nach Transgender-Inhalten zu suchen. Und in den Niederlanden und Italien war zum Beispiel Popular with Women auf Platz 5 bzw. Platz 3.
Also, was ist das? Popular with Women?
Also ich glaube, das sind dann vielleicht sozusagen, ich weiß nicht, ob man es so sagen könnte, eher so softere Sachen. Also es gab dann nochmal so eine Unterauswertung.
Für Frauen,
genau, vier Frauen gemacht, sozusagen, wo die Frauen irgendwie.
Was ja auch eine voll so die Normierung ist. Mhm. Also das ist ja auch interessant, so, also generell, okay, ich sage jetzt hier ganz direkt, es gibt die Kategorie für Frauen auf Pornhub.
Ja.
Haben wir wahrscheinlich, 90% von uns allen haben es sich angeschaut. Und das ist halt total interessant, weil da wird ja auch das so ein bisschen reproduziert, als ob Frauen nur auf so einen, ich sag mal, so einen romantischen Blümchensex jetzt ohne das zu bewerten stehen würden. Mhm. Also das ist ja, also diese Kategorien sind an sich ja auch Normierungen.
Ja, total.
Ja.
Ich finde es aber trotzdem witzig, dass Deutsche nach Deutsch sind. Ja. Und ich habe mich halt irgendwie gefragt, womit es zusammenhängt und ob nicht doch. Ich meine, im Porno gibt es ja immer so einen ganz kleinen Kontext auch. Oder manchmal ist der gar nicht so klein tatsächlich.
Irgend so eine Story.
Eine Story und teilweise auch viel, viel Gelaber am Anfang. Mhm. Und ich dachte dann so, vielleicht ist es Leuten halt doch viel wichtiger, nochmal so ein bisschen was zu hören.
Was sind das ja auch synchronisieren können.
Ja, genau.
Ja, und?
Also doch, das könnte ich mir aber echt vorstellen, dass du vielleicht doch nochmal wissen willst, wie stehen die zueinander, warum haben die denn jetzt Sex und dass dir das natürlich dann auf deiner eigenen Sprache irgendwie leichter fällt. Und dass es gar nicht so ist, dass die nur Genitalien sehen wollen, sondern schon auch noch so ein bisschen
außenrum.
Yeah.
Ja, und vielleicht auch, also was mir noch aufgefallen ist, dass, glaube ich, so eher Sachen, die aus dem USA-Raum kommen, auch dieses Thema Familie noch stärker in Pornos verhandeln. Also ganz viel so mit Stiefmutter, Stiefsohn oder Stiefgeschwister. Und ich hatte den Eindruck, auf so deutschen Pornoseiten findet man das tatsächlich ein bisschen weniger. Also das vielleicht ist das auch irgendwie...
Wäre mal spannend zu wissen, so was... sind die häufigsten Storylines in so deutschen Pornos.
Mhm. Ja,
weiß ich tatsächlich jetzt nicht.
Habe ich auf der Pornhub-Auswertung nichts mehr.
Zu diesem Stiefmutter-Stiefvater-Ding kommt es ja auch, weil Inzest darf ja im Porno nicht gezeigt werden und deswegen ist dann immer Stiefmutter oder Stiefvater. Ja, also ich hatte nochmal nachgeguckt, ja, zu diesem medienkritischen, also ganz am Anfang, als so die ersten Kinofilme aufkamen, gab es auch so kritische Stimmen auf jeden Fall, die Angst hatten, dass das Kino einen schlechten Einfluss auf Jugendliche hat und dass jetzt alle, die ins Kino gehen, kriminell werden. Also diese Stimmen gab es damals, das hat mich total daran erinnert. Und so kürzlich, keine Ahnung, in den letzten 20 Jahren haben wir auch total viel darüber diskutiert, ob Computerspiele diesen gleichen Einfluss haben. Und das fand ich irgendwie spannend. Madita Oeming beschreibt es auch so als generell so Medienkritik, die dann immer aufkommt, wenn neue Medien irgendwie erscheinen.
Mm.
Und im 18. Jahrhundert gab es das wohl auch mal mit Büchern, dass Menschen davor gewarnt haben, dass jetzt die Jugendlichen so eine Lesesucht entwickeln und nur noch in Geschichten versinken.
Wir
oder
sind so verdorben.
Ja, aber bei all diesen Sachen hat sich, glaube ich, immer herausgestellt, dass es da halt nicht diese eindeutige Kausalität gibt.
Ja, irgendwie dann immer so diese Angst vor dem Neuen und Fremden.
Ja.
Und das, finde ich, merkt man ja auch, dass die Diskussion sich auch schon wieder ein bisschen beruhigt hat. Also auch, welchen Einfluss Pornokonsum zum Beispiel auf Jugendliche hat. Weil eine Zeit lang wurde ja da wirklich richtig Panik gemacht und auch von der Generation Porno gesprochen, die eigentlich gar keine Chance mehr auf eine eigene Sexualität hat und so weiter. Und inzwischen sehen ja EntwicklungspsychologInnen und SozialforscherInnen das auch gelassener, weil, was wir auch vorher schon angesprochen haben, sich eben gezeigt hat, dass Jugendliche eigentlich schon auch eine ganz gute Kompetenz haben, sich mit den Inhalten kritisch auseinanderzusetzen und eben wie bei allen anderen Medien vielleicht eher erstmal so Unterstützung brauchen, um diese Literacy zu erwerben.
Ja, das ist eigentlich ein verrückter Gedanke, dass die Leute, die so 2000 geboren sind, sind ja halt auch wirklich so eine Generation, die mit Internet aufgewachsen sind und dementsprechend auch mit Internetporno irgendwie aufgewachsen sind. Also das ist schon natürlich ein bisschen ein interessanter, verrückter Gedanke, aber ich meine gleichzeitig, genau, das ist halt auch einfach von Anfang an Teil deren Lebensrealität gewesen und deswegen glaube ich auch, dass man das wahrscheinlich die Literacy da ein Stück weit besser ist als bei so Boomern, die sich damit gar nicht auskennen.
Ja, stimmt. Was ich mich nur auch noch gefragt hatte, aber das hat vielleicht mit dem Thema gar nichts zu tun, können wir noch rausschneiden, dass Jugendliche ja heutzutage weniger Sex haben. Mhm. Ob das irgendwie mit
damit Pornos zu tun hat, wie so ein Ersatz, anstatt es selbst zu machen, sich das was voll, anzugucken.
Das wäre interessant zu wissen, ob die sozusagen mehr Pornos gucken, aber weniger dann Sex mit anderen Personen haben.
Also ich weiß überhaupt nicht, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Das ist mir nur gerade eingefallen.
Nee, weiß ich auch leider nichts drüber.
Generell können wir festhalten, dass diese kulturskeptischen Haltungen irgendwie einfach auch ein bisschen ja, das gemeinsam haben und dass irgendwie diese neuen Sachen immer irgendwas verdirbt oder halt irgendwie, keine Ahnung, die neue Generation verdorben ist. Aber worüber wir, glaube ich, noch sprechen könnten, ist, was wäre denn jetzt irgendwie eine feministische Praxis, mit der Pornografie umzugehen?
Also ich finde eigentlich diese Vorstellung ganz gut, dass wir vielleicht auch irgendwann einfach auch keinen dezidiert feministischen Porno mehr brauchen zum Beispiel, weil einfach die Gesellschaft sich dahingehend verändert hat, dass alle Arten von Pornografie irgendwie mit feministischen Werten im Einklang sind. So, das fände ich eigentlich cool und bis dahin wird mir irgendwie so eine unaufgeregte Haltung zu Porno gefallen. Also es ist weder das Böse, das uns alle unterdrückt und verdirbt, noch ist es irgendwie so das Heilbringende, was jetzt ganz alleine die Macht hat, zum Beispiel durch feministischen Pornos unsere Gesellschaft zu transformieren.
Ja, und zu den feministischen Pornos übrigens nochmal das, also genau, also überhaupt, dass es halt die Kategorie gibt, ist ja auch an sich nicht zielführend, weil laut einigen Statistiken das überwiegend von Frauen konsumiert wird und sozusagen Männer sich nicht interessieren für ein feministisches Porno. Jetzt kommen die Katzen wieder rein. Also solange es so aufgelabelt wird und werden muss, dann wird es halt auch nicht die Zielgruppe ansprechen, die sie ansprechen sollte.
Ja, stimmt, das macht voll Sinn. Ja, aber ich finde, wir haben insgesamt schon so ein paar coole Ansätze gesammelt. Also wenn man sich jetzt so anschaut, dass irgendwie total viele Menschen und auch Teenies und Kinder Pornos gucken oder Zugang zu Pornos haben, wäre es halt super wichtig, dass man gesellschaftlich einen offeneren und aufgeklärteren Umgang damit findet. Ich finde auch wichtig, dass so Fantasien oder ja, Sexpraktiken, die man gerne mag, Kinks, dass die halt nicht geschämt werden. Also alles, was man im Konsens mit anderen Personen macht und halt auch Sachen, die einen jetzt nicht nachhaltig, auch einen selbst nicht und andere nicht nachhaltig schädigen, sind halt einfach okay und cool.
Genau, und wenn man aber doch merkt, dass einen irgendwas stark belastet, vielleicht auch der Pornokonsum selbst, also entweder was man gesehen hat oder die Häufigkeit, mit der man es nutzt, dann könnte man eben auch mit einer Sexualtherapeutin darüber sprechen und sich aber auch wirklich jemanden suchen, der in dieser Richtung fortgebildet ist, weil das nicht automatisch auf alle PsychotherapeutInnen zutrifft. Und was ich dann noch empfehlen könnte, ist der Podcast Release mit einer Sexualtherapeutin, den es auf Spotify gibt, den finde ich da sehr interessant, weil genau der einfach verschiedene Themen rund um Sex abdeckt. Und generell wäre es vielleicht einfach wünschenswert, wenn wir noch mehr verschiedene Pornos zu sehen bekommen würden, mit diverseren Körpern, mit unterschiedlichen Machtdynamiken und Praktiken, mit vielleicht auch kreativeren Skripten und auch explizit Darstellung von safer Sex, auch nicht erigierten Penissen, was ja auch ein ziemliches Tabu in der aktuellen Filmbranche ist. Und zwei Beispiele für solche Angebote sind Cheeks.com und Fantasy.com. Genau, da kann man reingucken oder auch einfach die Filme von Erika Last.
Genau, und also wichtig finde ich auch alles, was sozusagen hinter der Kamera passiert. Also was schon mal interessant und cool ist, ist, dass der Gender Pay Gap, also zwischen Frauen und Männern, also was sie verdienen sozusagen in der Pornoindustrie, umgedreht ist. Also in der Pornoindustrie verdienen Frauen mehr als Männer tatsächlich. Und auch es gibt tatsächlich ziemlich viele weibliche Pornoregisseurinnen, die im Verhältnis auch wesentlich häufiger zum Beispiel mit Awards ausgezeichnet werden, also halt irgendwelchen Preisen. Oder so als jetzt sozusagen in der restlichen Filmindustrie. Und das kann man wohl auch bei Oeming nachlesen. Das ist auch sowas, was Paulita Pappel in diesem einen Podcast da gesagt hat. Und was ich nochmal zu diesen verschiedenen Körpern, also ne, dass es halt diverser wäre. Also ich finde, da muss man aber auch drauf achten, dass es eben nicht mit Diversität das gemeint ist, was vielleicht jetzt viel vorherrscht. Also dass halt sowas wie Transgender, ältere Personen oder dickere Personen oder was auch immer so ein bisschen als so...
in so eine feste Kategorie.
Genau, oder halt auch
oder so als... rassifiziert werden.
Genau,
oder
also so. Dass das sozusagen... Was ist denn das Wort? Das fehlt mir gerade, aber dass das sozusagen als so ein... Nicht Token, aber halt als so ein... Lediglich so ein...
So Greenwashing-mäßig.
Ja, oder halt auch als so perverses Objekt der Begierde dargestellt wird, als ob es irgendwas Perverses wäre, also zum so Beispiel exotisierend oder so, als zum Beispiel eine alte Frau zu begehren, weil das ja jetzt auch nicht... Also das kann ein Kink sein, ja, aber das muss halt, da muss wie bei allem immer drauf geachtet werden, so wie wird es dargestellt, wie wird es irgendwie geframed und hat sozusagen eher so ein objektivierenden Charakter oder ist es irgendwie wirklich sowas, dass deine Sexualität einer alten 70-jährigen Frau zelebriert wird, was ja an sich total schön wäre. Und ich glaube, das würde ich mir halt wünschen, dass das irgendwie normal wäre und eben nicht sowas Ethisches und Tolles, sondern dass es einfach normal wäre.
Ja, stimmt. Ja.
Okay.
Ja. Da kam ziemlich viel. Wir hätten, glaube ich, noch sau viel zu sagen, aber ich glaube, wir müssen jetzt Tee trinken.
Und Porno schauen.
Genau.
Dann euch noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.
Okay, los geht's.
Okay.
Hallo, voll schön, dass wir uns auch in diesem Jahr zu einem neuen...
Was geht denn?
Hallo. Hallo. Voll schön.
Stimmt, das war doch bei mir so, als ich einmal angefangen habe. Hallo.
Hallo. Wir freuen uns hier.
Das ist total schön.
Okay.